Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hey Lynn, schön dich zu sehen. Und gleich mal starten wir mit einer Frage rein. Und zwar, wie war es in den Niederlanden?
Ja.
Du warst in den Niederlanden.
Ich war in den Niederlanden. Es war fantastisch. Ich hatte 4 Tage dort verbracht. Du hast das ja mitbekommen, weil ich Teil von diesem Briefprojekt bin. Du hast eine neue Freundschaftsanfrage. Das Ganze war jetzt im Rahmen des Gastlandauftritts der Niederlande und Flandern.
Die Reise war da jetzt.
Genau. Und die Buchmesse, genau, die ist ja auch erst kürzlich gewesen und damit hat das auch ganz viel zu tun, aber wie es auf der Messe war, das klären wir ja in der nächsten Folge. Ja, aber auch diese vorangegangene Reise von uns in die Niederlande war wirklich toll und ich habe ja da meine Brieffreundin getroffen, Nadja de Vries, die auch Autorin ist in den Niederlanden, Romane schreibt, Lyrik schreibt, Essays schreibt. Und mit ihr habe ich dann aus den Briefen gelesen im Goethe-Institut in Amsterdam und im Kulturforum in Antwerpen. Und weißt du, wer auch dabei war? Marleen Hoprak, die ist ja auch ein Begriff, die lebt ja auch in Leipzig, die Schriftstellerin.
Ja.
Und ist die Journalistin.
Mit dir gereist?
Genau, wir sind zusammengereist, sie hat auch eine Brieffreundin. Und die dritte im Bunde ist Kaschka Brühler.
Mhm.
Und auch sie hat eine Brieffreundin dort. Und so waren wir dann immer als Gruppe unterwegs. Und ich war im Kattenkabinett in Amsterdam, kennst du das?
Nope.
Das Kattenkabinett ist ein Katzenmuseum. Das war direkt gegenüber von dem.
Ich wundere mich jetzt gar nicht mehr, warum ich das
Goethe-Institut auf der anderen Seite der Gracht. Und das war richtig toll, weil da lebt so ein Typ. Und als dessen Katze gestorben ist, war der dann ganz traurig. Und dann hat er ein Haus gekauft und hat da übelst viele Katzensachen reingestopft. Das ist sehr beeindruckend.
Waren die anderen auch gleichermaßen beeindruckt? Sind
ich war da allein.
Ich war da allein.
Aber Nadja hat es mir empfohlen gehabt. Und dort gibt es auch lebende Katzen. Die laufen dann da noch rum.
Mhm.
Und es riecht überall nach Katzenklo. Toll.
Das klingt wirklich
war wie zu Hause.
Go-to. Ja. Was ist das eigentlich für ein Projekt, dieses Brieffreundschaftsprojekt? Wie bist du da reingeraten?
Ich wurde angefragt von den Kuratorinnen des Programms der Messe des Gastlandsauftritts, also von Bettina Baltschew und Margot Dijkgraf. Mhm. Und die Idee dahinter war so ein bisschen, erstens ja so ein kultureller Austausch Deutschland-Niederlande, eine Vernetzung, auch langfristig.
Also das heißt, dieses Projekt hat, die haben quasi schon mit Blick darauf, dass
genau.
das dann sein würde im nächsten
ja.
Jahr, haben sie dann
genau.
schon ein Jahr vorher oder so
Richtig.
Sich angefragt.
Wir schreiben seit letztes Jahr September Briefe.
Die Idee ist, wenn der nächste Brief kommt, bist du wieder dran, oder?
Na, immer abwechselnd, genau. Jeden Monat schreibt jeder einen Brief. Und es sind jetzt auch welche im Kreuzer erschienen, im Logbuch, in der Beilage zur Buchmesse. Kann man das mal nachlesen, so einen kleinen Einblick bekommen. Und es geht natürlich so ein bisschen um die Frage, wie schließen wir Freundschaften im digitalen Zeitalter?
Mhm.
Verbunden mit der Frage nach der Kunst des Briefeschreibens heute. Ich schreibe ja sehr gerne Briefe mit der Hand und freue mich deswegen total, dass ich das gerade, dass ich dem gerade so viel Raum geben kann. Und ansonsten, ja, die Frage nach der länderübergreifenden Verständigung. Ich meine, Nadja schreibt auch auf Englisch, ich nicht, aber dadurch unterhalten wir uns trotzdem auf Englisch in den Briefen.
Mhm.
Und auch das ist super spannend. Also so ein bisschen die Reflexion darüber, was das eigentlich ausmacht, in einer Fremdsprache zu kommunizieren.
Wie ist denn das für dich, auf Englisch zu schreiben? Hast du dann immer Angst, dass du es falsch machst? Oder denkst du dir immer so, ist auch egal irgendwie am Ende, wenn da jetzt die Grammatik
nee,
nicht stimmt?
Nee, ist nicht egal. Ich habe tatsächlich am Anfang extreme Komplexe gehabt und es lief folgendermaßen ab oder läuft es auch immer noch. Ich schreibe den Brief auf Deutsch am Computer. Dann lasse ich ihn online übersetzen und dann schreibe ich ihn mit der Hand wieder ab. Das ist extrem aufwendig, aber ich muss das wirklich machen, weil ich jetzt durch die Reise bin ich total enthemmt irgendwie, weil ich ganz viel Englisch gesprochen habe und mir auch mehrfach versichert wurde, dass es nicht so schlecht ist, wie es sich in meinem Kopf anhört. Ich habe ein bisschen Selbstbewusstsein dazu gewonnen und ich lese ja auch auf Englisch teilweise. Aber ja, am Anfang war das für mich schon so eine große Hemmschwelle.
Wie wird das dann übersetzt? Also hast du das einfach bei irgendeinem Übersetzungsprogramm?
Ja.
Und
kennst
das funktioniert?
DeepL? Das funktioniert nee. Wunderbar, das ist fantastisch. Also nicht Google Translate oder so, das kannst du ja dann vergessen, sondern DeepL, das ist Ein sehr, sehr gutes Programm, hat mir uns damals Ulrike Dresner empfohlen.
Das können wir auch mal in die Shownotes nehmen, weil das ist ja wirklich interessant, ja. Weil, ja, wenn es da was Gutes gibt. Und da kannst du dann einfach die Sätze reingeben sozusagen oder den Text.
Das gesamte Ding und dann wird mir das ausgespuckt und natürlich gehe ich es dann nochmal durch.
Ja, klar.
Ne, und überarbeite dann auch gegebenenfalls nochmal. Aber es ist für mich eine extreme Erleichterung und eine Arbeitserleichterung.
Und ist kostenfrei?
Genau, ich habe gerade das Problem, dass ich immer noch die kostenfreie Version benutze und nach 25 übersetzten Texten ist so Ende und ich mache das natürlich auch ganz viel für die Recherche, für mein Buch und dann weiß ich immer, okay, ich kann erst in 24 Stunden weiter recherchieren auf Englisch oder anderen Sprachen. Ja, aber es ist eine große Empfehlung und ja, also insgesamt bin ich dem Englischen jetzt, glaube ich, wieder näher gekommen dadurch. Mhm. Und auch dem Spielerischen, das du angesprochen hast. Nadja hatte mir mal einen Brief geschrieben, dass sie unter Seagulls aufgewachsen ist. Mhm. Und ich dachte, wer zur Hölle wächst unter Seegurken auf? Und war komplett verstört für eine Sekunde, bis ich irgendwann geschnallt habe, dass es Möwen sind.
Ja.
Also dieses Spaßmoment und dieses Spielerische hat dann auch Einzug gehalten bei uns.
Mhm.
Ja.
Schön, das heißt, hattet ihr euch davor irgendwie, ihr hattet euch davor, glaube ich, schon mal gesehen, weil die auch mal hier waren, ne?
Genau. Ja, letztes Jahr im Oktober.
Aber als ihr mit Schreiben angefangen hattet,
kannten wir uns noch nicht.
Kanntet ihr euch noch nicht?
Mm-mm.
Okay, schön. Und wird's, genau, wir reden noch über die Lesung, wollten wir.
Das machen wir nächstes
Mal. In unserer Buchmesse-Folge.
Genau.
Die kommt nächste Woche, wo wir nochmal über alles rekapitulieren.
Richtig.
Bevor wir jetzt zu unserer Folge heute kommen und zu Chechu Cole, willst du vielleicht noch mal was ansprechen, Lynn?
Oh mein Gott. Ja, ich will noch was ansprechen. Nee, ist gar nicht so schlimm. Wir haben nur jetzt seit einigen Wochen unser Format umgestellt. Wir kommen jetzt nicht mehr ein- bis zweimal am Monat in einer sehr, sehr langen Folge raus, sondern wöchentlich in halbstündigen Folgen. Und uns würde einfach interessieren, wie ihr das als HörerInnen findet. Wollten auch nochmal sagen, dass sich das für uns wirklich ganz entscheidend auswirkt, wenn ihr auf Instagram unserem Podcast folgt, dann verpasst ihr auch keine neue Folge und kriegt auch noch Fotos und Hintergrundinfos frei Haus geliefert. Und jede gehörte Folge und auch jeder Kommentar dazu hilft uns sehr weiter, weil
genau, auch auf den Plattformen,
was wahrgenommen wird. Genau.
Und so, es ist halt einfach so, wie es funktioniert und das wahrgenommen werden hilft einfach weiter wahrgenommen zu werden und wenn dann so gute Bewertungen und so kommen, hilft das einfach sehr.
Genau.
Deswegen wäre das nett und wir kommen davon aber jetzt schnell wieder weg von unserem Werbeblock und kommen zu Chechu Cole und ich habe so ein paar kleine Fakten sozusagen, damit wir wissen, um wen es sich da handelt, bevor wir dann einsteigen mit
den
Büchern.
Ja, bitte, du musst mich mal wirklich jetzt ausgiebig einführen in diese Persönlichkeit.
Ja, weil das war ja auch ein bisschen meine Idee, dass wir heute über den sprechen, ne?
Hm.
Weil ich seinen Debütroman sehr mochte, aber dazu kommen wir noch. Chechu Cole ist 1975 in den Vereinigten Staaten als Sohn nigerianischer Eltern geboren und die sind dann aber relativ schnell wieder nach Lagos, nach Nigeria zurück und da ist er aufgewachsen in dieser riesigen Stadt. Lagos spielt auch in all seinen Büchern eigentlich eine große Rolle, unter anderem auch in seinem Debüt Jeder Tag gehört dem Dieb. Also das ist damals in Nigeria wohl erschienen mit so 5000 Exemplaren und dann hat er in Amerika Open City irgendwann veröffentlicht und das war dann so ein Erfolg, dass das Buch dann halt sozusagen im Nachhinein, das ist ja oft so, ne, dass das Debüt noch irgendwo klein erscheint quasi und dann aber nochmal so eine Aufmerksamkeit kriegt. Mit 17 ist er in die USA gegangen. Zum Studieren, also von Nigeria dann, hat unter anderem Bachelor am Kalamazoo College gemacht, dann ein Medizinstudium begonnen und abgebrochen und dann Master gemacht, Master of Arts an der School of Oriental and African Studies in London und dann hat er noch einen Doktor in Kunstgeschichte gemacht an der Columbia University in New York. Also ich glaube später, wenn wir über die Bücher reden, werden eigentlich alle Themen, die ihn interessieren,
das,
hat er auch irgendwie mal studiert, weißt du, so kann man es sagen. Genau. Dann, also inzwischen schreibt er eben für viele Zeitungen und Magazine, reist viel umher, kuratiert Ausstellungen, fotografiert, stellt Fotografien aus, schreibt über, also er hat so eine Kolumne über Fotografie in der New York Times. Genau, und hat auch verschiedene Fotobücher rausgebracht. Und er ist Professor für kreatives Schreiben an der Harvard University und lebt in Cambridge, Massachusetts. So viel erstmal. Und jetzt kommen wir zu einem Buch und da bin ich sehr gespannt, was du so zu erzählen hast, weil kennst du das, wenn man so Bücher liest und man mag sie total, also man findet, also ich mochte das Buch einfach, als ich es damals gelesen habe, total und dann ist es jetzt aber trotzdem auch schon eine Weile her.
Ja.
Und du hast gesagt, du würdest dir den Debütroman Open City quasi nochmal angucken, der auch mit vielen Preisen damals überhäuft wurde und was weiß ich was.
Genau, der ja auch gar nicht der Debütroman ist eigentlich, genau, wie wir gerade eben erfahren haben.
Aber das andere ist halt kein richtiger Roman, ja, wobei das, ja, da kommen wir jetzt zu. Und vielleicht kannst du ja nochmal kurz zusammenfassen, was es geht, auch für mich.
Genau, also man muss vielleicht dazu sagen, dass ich noch nichts vorher von Tatoo Cole gelesen hatte. Du hattest mir was vorgeschwärmt und dann vorgeschlagen, über ihn eine Folge zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gibst du mir bitte einfach ein Buch und ich lese das und dann schaue ich mir das mal genauer an. Und das war eben das bereits erwähnte Open City, das hier in dieser kleinen gelb-grauen Suhrkamp-Version vor mir liegt. Und das mich die letzten paar Tage begleitet hat. Du hast gefragt, worum geht's eigentlich? Und ich finde, das ist eine gute Frage, weil sie ziemlich schwierig zu beantworten ist. Also eigentlich ist da ja einfach ein Typ, der heißt Julius und der ist Psychiater in New York und der fängt irgendwann an, spazieren zu gehen. Und der weiß ganz viel über Kunst, Kultur und Geschichte, Musik. Und er erzählt davon und manchmal erinnert er sich auch an seine Vergangenheit. Und ich habe ein bisschen vor dem Lesen, als ich das Buch so in der Hand hatte und so die Blurbs dazu gelesen habe und so, an Olivia Lane gedacht. Mhm. Die hat ja auch ganz viel auf Kunst und Kultur referiert in ihrem New York Buch. Mhm. Wie hieß das eigentlich nochmal? Stadt der Einsamkeit?
Ja.
Und ich musste aber feststellen, ich liebe ja Stadt der Einsamkeit, ich musste feststellen, dass dieses Buch hier, Open City, ganz, ganz anders funktioniert.
Ja, also es gibt ja, und das ist was, was, glaube ich, mich auch an ihm so fasziniert, was auch bei dem neuen Buch wieder vorkommt. Es gibt ja unfassbar viele Bezüge, das hast du schon angesprochen. Also manchmal verliert sich die Figur quasi, die Figuren von ihm verlieren sich manchmal quasi so in den ganzen Bezügen. Also ne, das ist so, es artet dann immer wieder zum Essay aus.
Ja.
Wo ein großer Unterschied zu Lang ist, das Buch war ja auch ein essayistisches Buch, ne? Ja. Eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Künstlern und so in New York und dann halt anhand autobiografisch erzählt. Bei ihm ist es ja, es versucht ja schon ein Roman zu sein quasi, aber geht dann halt extrem in dieses Essayistische. Und ich glaube, ein Grund, warum er mir so gefällt, ist, dass sich viele Interessensgebiete von mir und ihm so ein bisschen überschneiden.
Ja.
Und jetzt frage ich mich, wie ging es dir damit? Weil ich weiß nicht, ob es für dich jetzt alle Interessensgebiete so interessant sind.
Ja, schon, definitiv. Okay. Ich würde auch sagen, dass ich vielseitig interessiert bin, aber ich fand das Buch trotzdem merkwürdig.
Okay. Weil,
na, erinnerst du dich da an unsere letzte Folge zum Beispiel? Wir haben ja da über Trost gesprochen. Und dann sind wir da irgendwie auch zum Stoizismus gekommen.
Ja.
Und die Figur in Coles Buch, Julius, reklamiert ja als Kind, als der Vater stirbt, diesen Stoizismus auch so ein bisschen für sich. Also man muss sich das so vorstellen, eine Erinnerung bei diesen Spaziergängen ist dann, wie der Vater verstirbt. Und das ist überhaupt keine Szene, die irgendwie mit Gefühl zu tun hätte, wie im ganzen Buch auch relativ wenig Gefühle vorkommen, sondern tatsächlich ist das erstmal einfach eine Tatsache. Und dann sagt dieser Teenager der Erinnerung eben, ich wollte das stoisch aufnehmen. Und dann ist mir so aufgefallen, als ich das relativ weit hinten, als ich das gelesen habe, dass mich halt so irritiert, dass grundsätzlich das ein vollkommen gefühlloses Buch ist, in der auch die Motivation von Julius, all das zu erzählen, mir überhaupt nicht deutlich wird. Also das ist wie so eine Willenlosigkeit, die mich ein bisschen irritiert hat. Vor allem, wie gesagt, ich bin vielseitig interessiert, aber die Figur in dem Buch ist Psychiater. Und die weiß aber alles Mögliche und die sagt dann nicht, ich stehe jetzt hier und gucke auf eine Baustelle und dann gehe ich heim und recherchiere, was da früher war, sondern die steht da und weiß das einfach. Mhm. Und das wundert mich nicht, wenn ich jetzt von dir höre, dass der Autor extrem gebildet ist. Mhm. Aber ich finde es total unschlüssig, weil das Ich in dem Buch ist Psychiater und ist total altklug die ganze Zeit. Und ich denke mir, wieso hast du das alles im Kopf? Mhm. Und das erschien mir so unschlüssig und deswegen frage ich mich, du hast gesagt, du erinnerst dich an nicht mehr so viel, aber du erinnerst dich daran, dass du das Buch richtig gut fandest. Mhm. Und lag das noch an anderen Dingen als diesen ganzen thematischen Ausschweifungen?
Naja, was mir gefallen hat, war so dieses, der geht durch die Stadt und sieht sozusagen permanent, was dahinter liegt. Weißt du, du hast das mal gesagt, dass wenn du so durch Räume gehst, dass dich das total interessiert, was ist sozusagen die Landschaft in diesem.
Ja.
Und das macht er extrem. Also New York sozusagen, der geht irgendwo lang und dann erinnert er sich daran, dass da Sklaven oder, ne, oder hat so eine Abhandlung über Sklavenfriedhof und so weiter. Und er weiß sozusagen, dass das da drunter ist. Und ich glaube tatsächlich, dass man, sage ich mal, klassisch literarisch, also es ist wahrscheinlich in großen Teilen ein autobiografisches Buch auch einfach, ne? Und diese Figur ist autobiografisch und vielleicht würde es einem leichter fallen, wenn er einfach sagen würde, das ist gar kein Roman, das ist einfach nur ich interessiere mich dafür.
Oder es ist ein Roman über mich.
Oder es ist ein Roman über einen Ich, was halt einfach interessiert ist und sozusagen gar nicht versucht, das in so eine, okay, der hat den Beruf und der hat das irgendwie so, weil das eine ganz untergeordnete Rolle spielt, sondern sozusagen diesen Blick. Und ich glaube, das hat mich halt damals so fasziniert, dass es so, dass ich so das Gefühl hatte, okay, man kann das alles in ein Buch packen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also so, man kann so
viel
Wissen und
so
viele Ideen
Amerika,
und so viele Gedanken.
Ja.
Er reist dann irgendwann nach Brüssel und trifft dann noch diese Frau. Aber es ist alles sozusagen, man kann so viel da einfach reinpacken und das ist dann trotzdem noch sozusagen, das passt dann trotzdem noch zwischen zwei Buchdeckel. Ich glaube, das hat mich damals einfach fasziniert, die Reichhaltigkeit von jeder einzelnen Seite sozusagen.
Das verstehe ich sehr gut. Ich hatte insgesamt, also ich finde, ich muss dir zustimmen, diese Stellen, wo das so eine Art Wurmloch in die Vergangenheit gibt, die finde ich wahnsinnig interessant, weil genau da wird ja so in Schichten die Zeit freigelegt. Und gleichzeitig hatte ich aber eben oft das Gefühl, dass es wie so, kennst du diese Geschenke, die einfach nur so leer sind und dann ist noch eine Kiste drin und noch eine Kiste. Und das ist zwar ein ganz lustiges Prinzip, aber das Problem, was auch das Buch hat für mich, ist, dass auch die letzte kleinste Kiste einfach leer ist. Und was heißt das? Was meine ich damit? Ich weiß einfach nicht, was dieses Buch will. Also,
weißt du nicht, was das Buch will oder weißt du nicht, was die Figur will?
Beides. Ich finde, da kommen wir ja zu dem Punkt, ne? Was fand ich an dem Buch vielleicht auch schwierig? Es gibt diese Stelle kurz vorm Ende, ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Da wird diesem Julius nach einer langen Partynacht von einer alten Freundin vorgeworfen, so out of the blue, damals in Lagos, ich war 15, du warst 14, hast du mich vergewaltigt. So. Und ich sag das jetzt so lapidar, weil genau so lapidar ist es in dem Buch und dieser Julius sagt auch nichts dazu und dann geht er nach Hause und es wird nie wieder davon gesprochen. Also weder wird gesagt, ich kann mich nicht erinnern, noch wird gesagt, ich kann mich, aber ich will mich nicht erinnern, noch wird gesagt, ich kann mich erinnern und ich mache mir Vorwürfe deswegen. Es wird einfach gar nichts dazu gesagt und ich frage mich wirklich, Und warum nehme ich diese Stelle raus? Die klingt jetzt so dramatisch, die wird aber eine von vielen sein und es gibt noch weitaus harmlosere Momente, wo das so ist. Aber egal ob harmlos oder nicht, diesem Julius widerfahren Dinge und er hat keine Meinung dazu. Selbst wenn er persönlich total involviert ist, also dieser Vorwurf, der Tod des Vaters auch. Manchmal ist er geschockt, das wird dann auch so gesagt, aber dann ist es für mich nicht so richtig fühlbar. Und ich frage mich eben wirklich, also der ist wie so ein Korken, der durchs Meer treibt. Weißt du, was ich meine? Und der kommt in interessante Gebiete und dann, aber es ist so leblos. Und dann haben wir halt, und ich frage, ich meine das jetzt gar nicht mal so als Vorwurf. Das kann ja auch ein Prinzip sein. Das kann ja auch gewollt sein. Aber es macht, also ich bin so ein bisschen ratlos, du merkst es. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich das alles in Worte fassen kann. Vielleicht mal noch, vielleicht mal noch eine Stelle, die passt hier jetzt vielleicht ganz gut, um das Buch nochmal zu charakterisieren. Darüber wollte ich erst später sprechen, aber ich ziehe das jetzt mal hoch. Gerade dadurch, dass ich so ratlos war, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, wie funktioniert dieses Buch und was will das von seinen LeserInnen? Und es gibt eine Stelle, die mich sehr berührt hat und die mich sehr schockiert hat. Da läuft Julius durch die Stadt, wahrscheinlich heißt er Julius, ne? Na egal. Also Julius läuft durch die Stadt und beschreibt dann, wie er zwei schwarzen Jungs zunickt. Und beschreibt, ausgehend davon, dass es so ein Geflecht der Solidarität in der Stadt gibt und dass die schwarzen New YorkerInnen sich zunicken. Und es sind so kleine Momente, wo man merkt, wir wissen, was wir durchgemacht haben und durchmachen und dass wir es schwer haben und so weiter. Und da herrscht Solidarität. Und eine Seite später wird Julius dann von diesen beiden Typen zusammengeschlagen und überfallen. Und da habe ich echt geschluckt, weil das hat richtig reingeknallt. Und zwar aus einem Grund, der dann in der Sprache liegt. In dem ganzen Buch gibt es keine Andeutungen. Dieses ganze Prinzip von wie erzeuge ich Spannung im Sinne von Foreshadowing oder sowas, so hätte ich gewusst, dass ich diese Leute nochmal sehen würde und was dann bla bla bla. Ja, ja. Das passiert ja alles nicht. Das heißt, es wird ganz bewusst, zumindest glaube ich das, weil er ist ja ein sehr erfolgreicher Autor und weiß, was er tut, es wird ganz bewusst auf Spannungsaufbau verzichtet. Das heißt, der Schock ist für mich beim Lesen an der Stelle umso größer. Die Frage ist nur, warum es sonst so komplett ohne Schockmomente auskommt, oder was heißt Schock, kann ja auch ein positiver Schock sein, naja, weil einfach nichts passiert. Ja, also es ist immer so, ich begegnete der Person, ich beobachtete diese und jene Person und dann ging ich weiter.
Ja.
Und dann ging ich weiter. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum erzählst du es mir dann? Also es fehlt so diese erzählerische, diese, ich bin wirklich so ein bisschen, ich habe mich, also ich habe es ja von vorne bis hinten, da habe ich es durchgelesen und es war auch schön zu lesen. Mhm. Ist nicht so, dass man sich quälen muss. Mhm. Aber ich dachte die ganze Zeit, warum?
Es ist total interessant. Ich glaube, also vielleicht ein Punkt zu den Emotionen.
Ja.
Ich glaube, das, was mich damals so fasziniert hat und was ich auch so ein Stück weit selber erkannt hat aus unterschiedlichen biografischen Gründen, aber ist dieses, dass man sozusagen so gelernt, also für mich hat diese Figur einfach, die hat auch schon ein bisschen was durchgemacht und das ist schon auch nicht so eine ganz, also man erfährt zwar sehr wenig, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es ihr super gut geht, so als Mensch da in New York.
Auf gar keinen Fall, ne? Ja.
Also er kommt irgendwie da, man hat auch das Gefühl, dass das, was in Lagos passiert ist, nicht unbedingt, dass da irgendwie komische Sachen auch passiert sind. Du hast von dieser Vergewaltigung gesprochen und auch andere Dinge, wo man so, und für mich ist es einfach so jemand, der quasi so extrem hochfunktional ist in einer gewissen Weise, weißt du, so durch alles durchgeht, seinen Job macht, sich in allem Möglichen auskennt, aber bloß nicht die Aufmerksamkeit quasi auf sich.
Ja, er ist ja auch extrem solitär, ne? Es gibt diesen einen Freund, der heißt nur der Freund und dann nur so Bekannte.
Und Leute, die er mal irgendwie trifft und dann redet man kurz oder das passiert was, aber dann ist es auch wieder auseinander. Und ich glaube, für mich ist es so jemand, der quasi seine ganze Aufmerksamkeit von sich weg auf die Welt richtet und sozusagen, für mich war das einfach so, dass alles, was er über die Welt erzählt, auch ein bisschen was darüber aufsagt, über diese Leerstelle, die er um sich selber lassen will. So, das ist die eine Sache. Das ist für die Figur, warum die mir, glaube ich, das konnte ich irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, auch wenn es natürlich, ich sofort zustimmen würde, dass das dafür eine Figur kennenzulernen extrem schwierig ist. Also, ne, weil es gibt einfach keinen, man muss ja irgendwas an Figuren letztlich anbieten, ein Stück weit.
Ja, und vielleicht auch so eine grundlegende Entwicklung.
Genau.
Weißt du, die Figur muss irgendwie sich, also ich will ja mit der Figur anders reingehen, als ich rausgehe.
Es gibt voll viele Informationen.
Ja.
Und dann zwischendurch gibt es eine Szene, wie er einen Kaffee trinkt. Und dann gibt es wieder voll viele Informationen. Ne? Also das ist einfach sozusagen, das ist so, so ist der Schreibstil. Und da kommen wir zu einem anderen Punkt, den ich ganz interessant finde oder wo ich es bei Ihnen nicht weiß, aber wo Senthuran Varatharajah, willst du den Namen nochmal besser ausdrücken?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, also Senthuran war auf jeden Fall richtig und Varatharajah, glaube ich, wird das A verschluckt. Aber
genau, aber der hat, also da war ich im Seminar und er hat halt viel darüber geredet, dass sozusagen, dass er versucht in seinen Büchern immer wieder so diese, sage ich mal, die Art, wie wir uns Geschichten erzählen, zu brechen, weißt du? Dass ein Teil sozusagen der weißen Dominanz sozusagen, kulturellen Hegemonie, dieses Kolonialismus und alles, was damit, das ist ja immer auch eng mit der Kultur verknüpft, also wie Romane erzählt werden, wie Spannung aufgebaut wird, wie Figuren erzählt werden und dass er das versucht zu brechen, immer in seinen Büchern, wenn er irgendwie schreibt, dass er versucht, so Formen zu finden, die was Eigenes haben und eben nicht einfach das Muster wieder zu bedienen. Und ich frage mich, ob das, also das weiß ich nicht, aber ich frage mich, ob ein Teil davon eben bei Tichokol auch so ist, weil er auch, gerade auch in dem neuen Buch, da kommen wir jetzt gleich zu, extreme Kritik übt eben an der westlichen Kunstauffassung und dem Kunstverständnis und sowas. Und ich frage mich halt, ob das sozusagen Teil des Programms ist, weil er fotografiert ja auch und es gibt auch Bücher mit seinen Fotografien und da ist es ähnlich. Da fotografiert er einfach so, sage ich mal, in einer Großstadt und du denkst, ja, okay, jetzt kriege ich irgendwie Einblicke von der Großstadt und dann fotografiert er einfach nur Baustellenschilder oder einen Dreckhaufen oder so. Und man fragt sich die ganze Zeit so, was ist das für eine Fotografie, weißt du? Was willst du mir sozusagen, warum fotografierst du nicht irgendwie Menschen und warum fotografierst du nicht das, sondern warum fotografierst, weißt du, was, also so dieses Irritationsmoment, weil es so sehr entgegen der Gewohnheiten dessen ist, was man eigentlich irgendwie erwartet, dass man das wenigstens so teilweise kriegt und das finde ich nur einen interessanten Gedanken, ohne dass ich da widersprechen würde dir, dass es dann natürlich, also sozusagen alles hat einen Preis und wenn man das so macht, dann gibt's halt, also dann kann man mit diesen Figuren einfach nicht, kommt man nicht an die ran, weißt du?
Ich frage mich, und da kannst du uns vielleicht jetzt mal mehr erzählen, wenn wir zu dem Buch kommen, was du mitgebracht hast, von ihm. Vielleicht können wir auch mal darüber reden, über diese Abgrenzung auch von so westlicher Kultur, nenne ich es jetzt mal, im Schreiben, weil er ist ja ein großer Verehrer von Sebald zum Beispiel, was die Sprache betrifft. Und Das heißt, es ist, und zum Beispiel diese Figur Julius, die liebt ja auch sehr die klassische Musik, ja, zum Beispiel. Ja. Also das ist ja nicht so, dass da jemand einfach wahllos schießt, weder die Figuren in den Büchern noch er als Autor. Ne? Mhm. Er ist ja einfach ein sehr, sehr kluger Mann. Und ja, mich würde jetzt mal interessieren, bei dem Buch, was du mitgebracht hast, inwieweit da diese Erzählhaltung da wiederkehrt oder was da anders ist. Erzähl uns doch mal was zu Tremor.
Mhm. Der Inhalt ist auch schnell zusammengefasst bei Tremor. Tremor ist übrigens das neue Buch. Also das ist jetzt Ende Februar ist das erschienen.
Ach, so neu sogar.
Es ist wirklich sehr neu, genau. Und es geht um Tunde. Tunde ist ein Fotograf und also auch hier wieder autobiografische Bezüge und Dozent an der Uni und lebt mit seiner Frau Sadako so ein ziemlich akademisches Leben, würde ich einfach mal sagen. Die haben schon einige Eheprobleme hinter sich. Das heißt dann an einer Stelle, sie hatten mal eine Paartherapie, aber es hat sich gelohnt, quasi da durchzugehen. Und jetzt geht es ihnen eigentlich ganz gut. Sie wissen, wie sie miteinander umgehen müssen, quasi, wenn es schwierig wird. Und auf der Handlungsebene beschreibt das Buch einfach so dieses akademische Leben. Also er geht an die Uni und hält Vorträge. Er hat manchmal halt auch Vorträge weltweit irgendwie, dann wird er irgendwo eingeladen. So wie du, sozusagen. Ja. Ne, aber einfach dieses, ne, was es halt so gibt. Es gibt Kulturinstitutionen, die sagen, komm noch mal bitte nach da und halt einen Vortrag, dann macht er das. Er feiert Partys mit seiner Frau und Freunden sozusagen, trifft Freunde.
Ist also gesellschaftlicher als das erste?
Nicht wirklich, weil das halt immer nur die Anlässe sind, sozusagen irgendwo hinzufahren.
Okay.
Es ist sozusagen globaler als das erste, würde ich sagen, weil es halt nicht nur in einer Stadt spielt und es ist gesellschaftlicher insofern ja doch, weil er ja in einer Beziehung ist.
Ja.
Aber es funktioniert nach einem ähnlichen Muster, nur es gibt halt immer diese Anlässe sozusagen, zum Beispiel irgendeine Fotografiekonferenz und dann fahren da halt alle hin und dann trifft man welche wieder, aber eigentlich geht es dann ganz schnell wieder in dieses alleine gucken. Aber es ist schon doch, es ist ein Stück gesellschaftlicher. Genau, und das Leben, dieses akademische Leben, was ja auch sich sehr gut eignet, wenn man sozusagen viel beschreiben will, weil das ist, diese Figuren sind sehr beweglich.
Mhm.
Die haben, also die haben auch kein Kind zusammen, die können halt auch getrennt voneinander ewig lang verreisen.
Das ist total schön, weil die sind beweglich, wie so ein Puppenhaus, in dem man alles so hinschiebt, wie man
so
es braucht.
Halt
okay.
So, ne? Also wenn du jetzt dir vorstellst, du schreibst dieses Buch, du kannst die Figur halt einfach sagen, so, und dann musste ich zu dem Vortrag nach Nigeria fliegen und zack, ist die in Nigeria, weißt du, das könntest du, wenn die jetzt irgendwie ein Kind hätten und dann irgendwie so ein, dann, das geht dann ja manchmal gar nicht, wenn du da anfängst, aber das geht bei diesen Figuren und das ist halt dann auch die Möglichkeit, ganz viele Themen zu behandeln. Also es geht hier um Kunst wieder, um Wissenschaft, um Fotografie, auch um Musik. Was ich aber interessant finde, es geht hier viel um malische und nigerianische Musik, also aus Mali und Nigeria. Und das wird alles auf so eine essayistische Weise, die dir aus Open City vertraut sein dürfte, quasi miteinander verwoben.
Ja, verstehe.
Und was ich jetzt, worüber ich quasi nachgedacht habe, als du von Open City nochmal erzählt hast, ich glaube, in Open City arbeitet die Figur sich sehr oder der Autor auch sehr an den westlichen Kanon so ein bisschen ab und sozusagen der taucht da auch stark auf. Tremor, würde ich sagen, ist das Buch, wo die Figur, die ähnlich funktioniert, auch ähnlich wenig da ist in dem Buch, aber sich sozusagen das Afrikanische, weit gesprochen sozusagen, aber gegen das afrikanische Erbe, gegen das Europäische oder gegen das Amerikanische stellt und quasi extremst deutlich dann doch den weißen kolonialistischen Blick kritisiert. Und immer wieder zum Thema macht. Also es geht ganz viel um die Provenienz, also um die Herkunft von Kunstwerken. Darum sozusagen, wer dafür leiden musste, dass diese Kunstwerke, also dass diese Kunstwerke gestohlen wurden.
Ja, extrem
wer
wichtiges
da gemalt
Thema,
wurde und sowas,
ja.
Ne? Also genau. Und das ist bei ihm jetzt auch ein Riesenthema. Es ist so ein bisschen so, als ob sozusagen das erste, finde ich, da ist auch noch viel Verehrung, so wie ich das erinnere. Also schon Sklaverei und so spielt eine Thema, aber sozusagen für die Musik, für die klassische oder so hier, ist es wirklich die afrikanisch geprägte Musik, die ihn interessiert. Und und sozusagen bei eigentlich aller westlichen Kultur und Kunst, die er in diesem Buch bespricht, kritisiert er halt und sagt sozusagen, es ist auch ein Buch über extremst viel Gewalt. Also diese Figur nimmt quasi überall die Gewalt wahr, die der Westen den Menschen in anderen Erdteilen hat angedeihen lassen und auch in Amerika zum Beispiel mit der Sklaverei. Und so ein zentraler Satz für mich in dem Buch war, es gibt keinen Blick aus dem Nichts. Und es geht sozusagen auch gegen diese westliche und weiße Überheblichkeit zu denken, sozusagen man selber hat halt die Kultur und dann guckt man irgendwo hin und es gibt eine Stelle, wo er über die amerikanische Außenpolitik spricht und sagt, er ist einfach fassungslos darüber, dass man so tun kann, als ob es halt egal ist, wenn dann da ganz viele sterben, weil es ist ja woanders und das ist halt Außenpolitik, das ist halt so. wo er halt sagt sozusagen, ich denke dann einfach an meine Freunde und Freundinnen in Lagos und ich stelle mir diese Leute konkret vor und das sind Leute, die auch Familienprobleme haben, das sind nicht einfach irgendwie andere Leute, die halt zu so einer Masse gehören, weißt du?
Das ist total interessant, genau die Formulierung, die du gerade benutzt hast, das sind Leute, die auch Familien und Familienprobleme haben, genau die kommt in Open City auch vor, wenn er nämlich über diesen Sklaven- und Schwarzenfriedhof spricht, der da unter dem Manhattaner Baugrund verschwunden ist in den Jahrhunderten davor. Und das ist, glaube ich, so ein ganz zentrales Anliegen, dieses Anderssein, dadurch, dass man es beschreibt als etwas Eigenes zu etablieren. Also, dass nicht mehr durch das Label fremd überdeckt wird, sondern wo klar ist, das sind Menschen, die ein Leben haben. Und zwar ein ganz normales. Ja, und auch wenn, also ganz normal, muss ich natürlich jetzt einschränken, klar, versklavte Menschen haben kein ganz normales Leben in dem Sinne. Ich will das damit nicht unter den Teppich kehren, dass die in diesen Umständen leben müssen. Aber auch versklavte Menschen haben Familie gehabt zum Beispiel. Und mit dieser Betonung wird ja schnell klar, warum es eben menschlich so absolut unglaublich ist, dass Gesellschaften in der Lage sind, anderen Gesellschaften diese Dinge anzutun.
Voll. Und das ist, glaube ich, beim Lesen, also so ging es mir vor allem bei Tremor jetzt, weil bei Open City weiß ich das nicht mehr so. Aber bei Tremor war es wirklich so, dass ich halt an ganz vielen Stellen dachte, ja, also auch wenn ich mich jetzt schon ein bisschen beschäftigt habe sozusagen und das ja auch ein Teil sozusagen der Debatte ist, ne, wo kommen Sachen her, Provenienz, du hast gesagt, es ist wichtig, weil es halt auch, also es wurde jetzt auch verschiedentlich behandelt und es gibt die Fragen danach und so. Aber wenn ich dieses Buch lese, denke ich trotzdem, man ist einfach oft noch viel zu faul. Also weißt du, viel zu so, dass man dann doch irgendwie die Abkürzung nimmt und denkt so, ja, das ist halt ein großes Kunstwerk und sich dann nicht noch die Frage stellt, die er dann in seinen Vorträgen zum Beispiel in diesem Buch immer wieder stellt, so, ja, woher kam das denn? Und wenn man es dann weiß, ja, und woher kam das dann? Und irgendwann landet man eben in unfassbar gewaltvollen Geschichten, weißt du, in Raubgeschichten, in sozusagen auch Aneignung, kulturelle Aneignung und so weiter. Und lauter Dinge, die quasi nicht erzählt werden, wenn man im Museum steht. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich irgendwo in ein Museum gehe und gucke mir ein Kunstwerk an, dann gibt es da halt so eine kleine Tafel und dann steht da irgendwas und dann lese ich mir das halt durch und dann gucke ich mir das Kunstwerk an und wenn ich davon berührt werde, dann gibt es halt lauter Bücher sozusagen für mich, die davon irgendwie handeln. Es gibt dann berühmte Romane, die dann schon mal das Kunstwerk beschrieben haben und so weiter, weißt du? Aber das ist halt alles innerhalb diesem westlichen Bezugssystem. Und das sozusagen, und nichts davon geht in der Regel dahin, wo es weh tut und sozusagen stellt die Frage dahinter. Und das heißt, das ist wirklich eine Arbeit, die man machen muss, wenn einen das interessiert. Und mich hat das auch so ein bisschen erinnert, das Buch, es gibt in London so ein, und es gibt sicherlich auch in anderen Städten, habe ich aber mal eine Doku drüber gesehen, so ein Mann, der quasi Führung macht über das kolonialistische Erbe. Und der geht dann mit den Leuten zu diesen ganzen krassen Palästen in London und so und erzählt quasi, wo das Gold dafür herkam und wo sozusagen, was dafür nötig war, wie viel Menschenleben quasi, um diese Paläste zu bauen und sowas. Und so kommt mir dieses Buch auch vor. Der geht durch die westliche Kultur, der geht auch nach Nigeria und so und ist auch ein großer Teil, spielt auch in Lagos. Aber der geht sozusagen auf die westliche Kultur, guckt da drauf und sagt so, und guckt euch mal an, was da für Gewalt dahinter steht.
Worauf unser Wohlstand
guckt,
beruht.
Genau, guckt euch an, worauf Amerika beruht, die Native Americans, ne, guckt euch an, wie Schwarze ausgebeutet wurden, guckt euch an sozusagen, was eure Kultur ist und was ihr so, und diesen Blick kritisiert er halt extrem. Und insofern fand ich das, auch wenn ich sozusagen romanmäßig alles vermisst habe, also so wie es dir so ein bisschen ging, ne, wirklich auch so immer so dachte, der haut dann halt einfach mal eine kurze Eheszene dazwischen so. Aber dann geht es halt wieder weiter, weißt du, diese Ehe macht gar nicht sozusagen, du hast einfach von dieser Ehe keinen Eindruck so richtig. Mich das trotzdem beeindruckt.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du diesen Autor mitgebracht und vorgeschlagen hast. Ich glaube, dass ist wahnsinnig spannend. Ich meine, er ist unglaublich erfolgreich und ich finde das fantastisch, denn gerade bei so ungewohnten Leseerlebnissen, wie ich es jetzt hatte hier, ist es total gut, sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen und vor allem auch so einen Autor mal über die Jahre mitzuverfolgen. Du hast ja auch die Foto-Essays gelesen und kennst dich sehr aus in seinem Schreiben und für mich war das jetzt auch ein toller Einstieg.
Ich würde noch eine Stelle vorlesen.
Unbedingt, solltest du
damit
auch.
Damit wir ihn mal hören.
Ganz genau.
Sozusagen, bevor wir uns dann dem Ende der Folge nähern. Und ich habe gedacht, ich nehme einfach mal so eine Stadtbeschreibung von Lagos, damit man mal so ein Gefühl dafür hat. Und das ist auch so, diese Ich-Figur, die verschwindet auch ständig, ne? Oder diese Erzähler, die verschwinden einfach so. Dann wird es so wirklich, dann kriegt so einen allgemeinen Ton, so mit so allgemeinen Aussagen oder sowas. Und das heißt eben, wenn die Stadt zweidimensional ist, dann sind ihre Menschen vierdimensional. Sie haben wunderschöne, von der Sonne getönte Haut und einen eleganten Gang. Nicht aus Berechnung, sondern aus lässigem Stolz auf ihre Gliedmaßen. Ob sehr dünn oder sehr dick, jede Person fühlt sich in ihrem Körper so zu Hause, dass sie alle genau die richtige Statur zu haben scheinen. Eine noch größere Rolle als der elegante Gang spielt es, gut tanzen zu können, was für sie gar nichts mit eingeübten Schritten, sondern alles mit einem Instinkt für den Groove zu tun hat. Es stimmt schon, dass sie nicht frei von Arroganz sind, denn von Auswärtigen, die nicht tanzen können, sagen sie, dass sie den Tanz zum Weinen bringen. Im Körper zu sein, darauf kommt es für die Stadtmenschen an und sie verachten sich nicht für ihren Hang, die intellektuellen Aspekte des Lebens zugunsten der leiblichen zu ignorieren. In ihrem Selbstverständnis ist Verführung ein großes und würdiges Ziel, sodass sie sich den ganzen Tag lang gegenseitig mit ihren nach Schweiß, Pheromonen und der Ruhelosigkeit des Lebens riechenden Körper verführen. Es ist eine Stadt, in der die Leute Liebe machen mit der bebenden Freude des ersten Mals, dem Ernst von Bestattern, der Unerschrockenheit von Profis, dem Elan der Perversen und dem unermüdlichen Eifer der Unsterblichen, bei denen jede Bewegung das Versprechen birgt, morgen und übermorgen werde es mehr davon geben. Angesichts dieses sybaritischen Paradieses wünschen sich Reisende vielleicht nie wieder fortzugehen, aber schon bald schleicht sich Erschöpfung ein und damit auch der Verdacht, dass das Vergnügen nicht immer angenehm ist, dass sogar etwas Verdorbenes unter dem Glanz liegen mag und dass der einzige Schluss aus dieser Erkenntnis sein kann, weiterzuziehen.
Ja, ich danke dir sehr dafür und schließe gleich mit einem Gedicht, das ich mitgebracht habe, aber ja, vorher wollte ich dich noch fragen, was wir uns beim nächsten Mal angucken, wenn ich mich recht erinnere, dann erzählst du uns nächste Woche von deiner Buchmesse-Erfahrung.
Unbedingt.
Und von den Erlebnissen und deinem Treffen mit Didier Eribon und Conny Palm.
Und wir reden nochmal über die Lesung, die du gemacht hast, ne?
Genau, über die Briefe und die Kunst des Briefeschreibens. Das Gedicht, das ich mitgebracht habe, das ist von Bertram Reinicke, auch ein Leipziger Autor, der jetzt ganz frisch Halbe Strecke, das Gedicht heißt Halbe Strecke, Entschuldigung.
Aber ein Buch von ihm ist erschienen, ne?
Ja, genau. Ein Buch von ihm ist erschienen im Poetenladen, ein Gedichtband.
Ich sehe schon dein Problem hier, weil wir haben nämlich ein Outline gemacht. Also ich weiß nicht, ob
und
es bei
dir steht.
Und der
Titel fehlt, ja.
Und der Titel, da sind so zwei kleine Gänsefüßchen.
Ich glaube, es heißt Daphne, ich bin wütend.
Okay.
Ja, ja, aber hier im Outline fehlt es. Das soll aber nichts machen. Wir verlinken das natürlich wie immer. Ich habe den Anfang von dem Gedicht Halbe Strecke mitgebracht. Tag für Tag räudiger die Gehölze. Schon gingen die ersten Blätter ab, Holzbruch am Gehölz, Wegfetzen neben dem Weg, die Gegend zerzaust, das tägliche Glück der Abendspaziergang, schaler und schaler, wie immer dasselbe Zitat von Sekundärwerk zu Sekundärwerk getragen. Längst auswendig weißt du, was in den zu verschenkten Kisten am Wegrand liegt, aber heute die Werbung im Postfach. Sie können nur gewinnen, ihr Wulf- und Partnerteam. Dazu Bruckner Wetter, als wäre nichts gewesen, ein Himmel für Fototapeten. Die kleinen Blätter wackeln, golden vor Sonne und Herbst. Geht auf Wahrem, dein Fuß, nicht wie auf Teppichen. Du hast Besuch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.